Deutschlandfunk. Sprechstunde.
Heute mit Lena Pyritz. Schön, dass Sie dabei sind. Wir haben täglich damit zu tun, müssen Sie regelmäßig pflegen und schneiden, die Fuß- und Fingernägel. Wenn Sie sich verformen, von weißen Tüpfeln durchsetzt sind oder brüchig werden, muss das nicht immer ein Anlass zur Sorge sein. Solche brüchigen oder splitternden Nägel können die Folge von häufigem Händewaschen oder häufigem Gebrauch von Nagellack sein. Dann hilft in manchen Fällen schon regelmäßiges Eincremen. Ignorieren sollte man brüchige oder verfärbte Nägel aber nicht. Nagelpilz, Nagelbettentzündung und eingewachsene Nägel können langwierige Probleme verursachen. Manchmal steckt auch eine ganz andere Erkrankung hinter den Veränderungen. Eine Nierenfehlfunktion, Erkrankung der Schilddrüse oder chronischer Eisenmangel können sich auch an Fuß- und Fingernägeln zeigen. Und auch Tumoren können an den Nägeln auftreten und deren Struktur und Farbe verändern, dann ist auf jeden Fall medizinische Hilfe gefragt. Erkrankungen der Fuß- und Fingernägel, das ist heute das Schwerpunktthema der Sprechstunde. Sie können sich wie immer daran beteiligen, Fragen stellen oder Erfahrungen schildern, entweder indem Sie anrufen unter der Telefonnummer 00800 4464 4464 oder Sie schreiben eine E-Mail an sprechstunde@deutschlandfunk.de. Und wenn Sie zurückgerufen werden möchten, dann schreiben Sie bitte auch Ihre Telefonnummer mit in die E-Mail. Ab etwa 10:45 beantworten wir dann Ihre Fragen hier in der Sendung. Davor blicken wir nach den Nachrichten ab 10.35 Uhr in unserem wochenaktuellen Sendungsteil auf zwei andere medizinische Themen. Wir ordnen eine aktuelle Studie zum plötzlichen Kindstod ein. Ein australisches Forschungsteam hat einen Biomarker im Blut von Babys identifiziert, der möglicherweise helfen könnte, das Risiko für ein plötzliches Versterben abzuschätzen. Es gibt aber auch Kritik an dieser Studie, dazu später mehr in einem Interview. Außerdem blicken wir zurück auf den Kongress der Deutschen Gesellschaft für Radioonkologie, der Ende vergangener Woche in Stuttgart stattgefunden hat. Ein Schwerpunktthema dabei war die zunehmende Personalisierung in der Strahlentherapie, auch mit Hilfe von künstlicher Intelligenz, auch dazu ein Interview. Und dann, nach den Nachrichten um 11.05 Uhr, schauen wir im Detail auf das Thema medizinische Fuß- und Nagelpflege, insbesondere bei Diabetes, im Interview mit der Präsidentin des Deutschen Verbandes für Podologie. Soweit der Überblick zur heutigen Sendung. Für das Schwerpunktthema Erkrankungen der Fuß- und Fingernägel haben wir heute zwei Experten zugeschaltet. Aus Mannheim Dr. Christoph Löser. Er ist leitender Oberarzt der Hautklinik und des Hauttumorzentrums am Klinikum Ludwigshafen. Guten Morgen, Herr Löser.
Guten Morgen.
Morgen. Und aus Leipzig ist zugeschaltet Dr. Pietro Nennoff, Facharzt für Labormedizin und Dermatologie mit Schwerpunkt Mikrobiologie und Pilzinfektion und außerplanmäßiger Professor für Dermatologie an der Universität Leipzig. Hallo Herr Nennoff, schön, dass Sie sich die Zeit für die Sendung nehmen.
Ja, hallo, guten Morgen. Ich bin da und freue mich sehr.
Guten Morgen.
Guten Morgen.
Herr Löser, fangen wir mal mit Ihnen an und lassen Sie uns erstmal grundlegend darauf schauen, wie unsere Fuß- und Fingernägel aufgebaut sind. Da gibt es ja eine ganze Menge Begriffe, Nagelplatte, Nagelbett, Nagelhaut. Vielleicht können Sie das einmal für uns sortieren. Hallo, Herr Löser.
Ja.
Könnten Sie einmal vielleicht grundlegend den Aufbau von Fuß- und Fingernägeln skizzieren?
Ja, sehr gerne. Jetzt nicht die Hörer, die im Auto sitzen, aber alle anderen können sich mal die Fingernägel ansehen. Und dann werden sie entdecken, dass zumindest am Daumen eine halbmondförmige Struktur zu sehen ist, die etwas heller ist als das übrige Nagelbett. Und das ist der sichtbare Teil der Wachstumszone. Hier wird die Nagelplatte gebildet und in ganz dünnen Schichten und wächst dann langsam über das Nagelbett nach vorne, wenn alles gesund abläuft. Mhm. Darüber liegt dann ein Nagelhäutchen, das ist ganz wichtig, weil es die Nagelplatte abdichtet gegen äußere Einflüsse und das Ganze wird seitlich geschient vom Nagelwall und endet dann schließlich in einer wichtigen Struktur. Dann geht das Nagelende frei über die Finger- oder die Zehenkuppe hinweg. Und was vielleicht ganz beeindruckend ist, wenn man sich klar macht, wenn man die Finger oder die Zehenbeere mal berührt von unten, dann wird man das als relativ weich empfinden. Aber die Nagelplatte, die sitzt sehr fest auf dem Nagelbett auf und der Grund dafür ist, dass darunter kein Fettgewebe ist. Und das macht alles ein bisschen besonders an dieser Struktur, auch wenn es hinterher um Behandlungen geht oder um operative Eingriffe.
Mhm. Welche Farbe und welche Form haben denn gesunde Nägel?
Ja, die gesunden Nägel, die, wie gesagt, gehen hell aus von der Matrix und haben dann mehr so eine rosa Färbung, zumindest bei den hellhäutigen Menschen und das Ganze endet dann wie Nagelplatte vorne weißlich. Die Oberflächenbeschaffenheit, die kann im Laufe des Lebens etwas variieren, von glatt bis zu mehr rillig. Das muss noch keine Krankheitserscheinung sein.
Mhm. Sie haben es auch schon erwähnt, Nägel sind nichts Statisches, sie wachsen ständig. Wie verläuft dieses Wachstum normalerweise?
Ja, anders als bei den Haaren, wo es ja einen Haarzyklus gibt, wachsen die Nägel kontinuierlich. Es endet mit dem Tod, also es ist ein Gerücht, dass die nach dem Tod weiterwachsen, das stimmt nicht. Aber während des Lebens wachsen die kontinuierlich. Das kann verändert sein durch Ernährungseinflüsse. Früher hat man beobachtet, dass im Sommer die Nägel schneller wachsen als im Winter, aber das kann möglicherweise Ernährungseinflüsse gehabt haben.
Wenn wir dann von den gesunden Nägeln zu den Nagelerkrankungen kommen, gibt es Zahlen dazu, wie verbreitet unterschiedliche Nagelerkrankungen sind?
Ja, es gibt wohl Zahlen, die liegen mir aber nicht im Einzelnen vor. Es ist so, dass das ist eine Vielzahl von Erkrankungen gibt, die das Nagelorgan betreffen können, und die Patienten gehen zu unterschiedlichen Ansprechpartnern. Das erste ist wahrscheinlich der Haus- oder Kinderarzt, aber auch die Dermatologen sind gefragt. Vielfältige Kontakte entstehen zu den Chirurgen oder auch den Podologen, und deswegen ist etwas uneinheitlich. Man kann nicht ganz sicher sagen, was ist jetzt das Allerhäufigste. Ich würde mal annehmen, dass es sich um die Pilze handelt und wahrscheinlich dicht gefolgt vom eingewachsenen Zehennagel. Aber das Spektrum ist enorm, und je nachdem, wie man die zusammenfasst, kommt man auf ganz erhebliche Zahlen. Wenngleich, und das ist vielleicht auch interessant und begründet ein bisschen diese Sendung, die Nagelerkrankungen an für sich so ein bisschen ein Nischendasein führen und unterschätzt werden in der Medizin.
Wenn wir dann die häufigsten Erkrankungen mal der Reihe nach durchgehen, das Stichwort Pilzerkrankung haben Sie gerade genannt, Herr Löser. Damit komme ich zu Ihnen, Herr Nennhoff, denn Pilzerkrankungen der Nägel sind ja Ihr Fachgebiet. Was sehen Sie da besonders häufig im Behandlungsalltag?
Also wir sehen erstens sehr viele Patienten. Das ist wirklich das tägliche Brot in der dermatologischen Praxis. Patienten mit Nagelpilzinfektionen oder eben auch anderen Nagelveränderungen, Nagelerkrankungen, die sind immer mit dabei und in einem hohen Prozentsatz. Ich habe heute früh einfach nochmal gerechnet. Es gibt Zahlen in Bezug auf den Nagelpilz in Deutschland, und die sind eigentlich erschreckend, nämlich 6,5% der Bevölkerung vom Säugling bis zum Greis sind betroffen von einer Nagelpilzinfektion. Wenn man das hochrechnet, sind das also über 5 Millionen Menschen, die um Gottes Willen nicht alle gleichzeitig zum Hautarzt gehen, zur Hautärztin gehen können. Aber das zeigt einfach nochmal das Problem. Und was man sieht, sind eben Transparenzveränderungen der Nägel. Man sieht Verfärbungen, gelbe, braune Verfärbungen. Man sieht, die sind zum Teil quasi ja, streifenförmig, und die gehen, und deshalb ist vielleicht nochmal ganz wichtig, teils dann, wenn sie eben schon lange bestehen und es ist eine chronische Erkrankung, die über einen langen Zeitraum sich entwickelt, dann bis zur Nagelmatrix, also bis zur Nagelwurzel, und dann wird die Therapie entsprechend schwieriger. Und dann ist die Verhornung da. Also die Verhornung, die im Nagel und unter dem Nagel, auf dem Nagelbett letztlich passiert, die bringt dann letztlich das typische Bild, was ja fast jeder eigentlich kennt oder eine Vorstellung davon hat, Nagelpilz an den Zehennägeln, meistens ganz selten zum Glück an den Fingernägeln, dann hervor. Mhm. Und das ist so diese erstmal grundlegende Veränderung, die, mit der man rechnen muss, und eben wie gesagt bei vielen Patienten. Ich kann vielleicht nochmal, was mir auch nochmal wichtig ist, das ist einfach zu sagen, Nagelpilzinfektion. Das heißt, es ist eine Infektionskrankheit. Mhm. Wir brauchen einen Erreger. Und wir brauchen natürlich dann auch gleichzeitig den Wirt, also uns Menschen mit unseren Nägeln, dem Nagelapparat, der dann betroffen ist, der befallen wird von den Erregern. Und das sind ganz verschiedene Erreger. Nagelpilz, Hautpilze, die will ich jetzt hier im Einzelnen nicht aufführen, um Gottes Willen. Hefepilze, Schimmelpilze manchmal auch, die in der Lage sind, eine Nagelpilzinfektion hervorzurufen, von außen quasi. Also man muss sich infizieren, können wir gerne noch mal was drüber sagen, wo man sich infizieren kann. Und das nächste ist dann letztlich, wir als mehr oder weniger empfänglicher wird als Mensch, wir kriegen die Infektion, aber eben nur dann, wenn auch bestimmte Faktoren bestehen, Risikofaktoren zum Beispiel. Das wäre vielleicht dann nochmal wichtig, auch sich klar zu machen.
Vielleicht schauen wir vor den Risikofaktoren nochmal darauf, was eigentlich genau passiert bei einer Nagelpilzerkrankung. Wie setzen sich die Pilze unter dem Nagel fest?
Nagelpilz ist eigentlich fast immer, nicht immer, fast immer, vergesellschaftet mit Fußpilz, also dem unangenehmen Fußpilz, der in der, im Zehenzwischenraum, an der Fußsohle, an den Zehen, auch an der Haut besteht, in der Hornhaut letztlich sich festsetzt. Und der kann, wenn der eben oft nicht erkannt, über einen längeren Zeitraum auch besteht, dann von der Seite und von vorn, also sprich am freien Rand der Nägel eindringen. Und das ist eben ein schleichender Prozess. Das geht wirklich ganz, ganz langsam und wird eben oft sehr spät erst bemerkt. Und dann kommt als Reaktion, als ganz langsame und verzögerte Reaktion des Immunsystems, das reagiert fast gar nicht auf die Pilze. Das ist auch ganz interessant, sodass man dann viel zu spät dann letztlich die Folgen, die ich vorhin geschildert hatte, also mit Verhornung und mit Verfärbung und so weiter, durch den Pilz sieht. Und die Pilze sind quasi als Pilzfäden, als Pilzsporen, als Konglomerate auch unter und im Nagel vorhanden. Mhm. Das ist so dieser Entstehungsprozess einer Nagelpilzinfektion.
Jetzt haben Sie
immer
eben
mit dem Fußpilz zusammen.
Ja, Entschuldigung. Jetzt haben Sie eben das Stichwort Risikofaktoren schon genannt. Was sind die wichtigsten Risikofaktoren für die Entstehung von Nagelpilz?
Es gibt so einen Satz, der ist vielleicht auch nicht ganz richtig, aber man sagt so, ein gesunder Nagel, da entsteht kein Nagelpilz. Ist vielleicht nicht ganz so, aber tatsächlich ist es so, dass wenn wir uns die Patienten ansehen, sind Patienten, die haben, sind oft ältere Patienten. Das war so bisher die Lehrmeinung, dass man sagt, ja, je älter, umso häufiger ist der Nagelpilz. Es gibt so eine Zahl, die sagt, 50% aller über 65- oder 70-Jährigen hätten Nagelpilz. Das glaube ich nicht so ganz. Aber es ist schon was dran. Und warum ist das so? Weil vielleicht im Laufe des Lebens immer mehr Durchblutungsstörungen vor allen Dingen auftreten. Das sind also arterielle, venöse Durchblutungsstörungen, Stauungen. Dadurch wird das Wachstum auch verzögert. Die Abwehr am Nagelbett wird auch minimiert. Und dann kann der Pilz angreifen. Also Durchblutungsstörungen sind für mich sehr, sehr wichtig. Mhm. Und man braucht natürlich auch kleinste Verletzungen, Mikrotraumata, sagt man dazu, wo dann letztlich auch der Pilz eindringen kann. Und da fällt mir gleich eine nächste Risikogruppe ein, die ich hier unbedingt nennen möchte. Das sind die Sportler. Ja, also so gut Sport einerseits ist, aber man muss natürlich auch auf seine Füße, Zehen, Nägel achten. Und es gibt Fußball. Vor allen Dingen denke ich, da gibt es also Untersuchungen, die sind erschreckend, wie häufig Fuß- und Nagelpilz in sogar Profifußball, höchste Bundesliga, auch vorkommt. Ich will jetzt mal keine Liga-Clubs nennen. Und also das ist einfach ein Risikofaktor. Auch Leichtathletik, Fitness ist vielleicht auch nochmal zu nennen. Also muss man einfach damit rechnen.
Auf die Nagelpilzinfektion kommen wir gleich noch zurück beim Stichwort Therapie. Schauen wir erstmal auf andere Nagelprobleme, die nicht durch Pilze verursacht werden. Herr Löser, Sie haben da eben schon das Stichwort eingewachsene Zehennägel genannt. Es gibt auch die Bezeichnung Roll- oder Zangennägel. Was steckt dahinter?
Ja, da kommen wir gleich nochmal zurück auf die genannten Risikofaktoren, also mechanische Einflüsse, auch durch Schuhwerk übrigens. Und dann kann sich bei älteren Menschen ein Zangennagel entwickeln. Der hat viele Namen, unter anderem auch Rollnagel. Und das Charakteristische dabei ist, dass das häufig erhebliche Schmerzen machen kann, aber fast keine Entzündung. Mhm. Weil der Nagel ist so eingerollt und kneift das Nagelbett. Und zusammen mit dem eingewachsenen Zehennagel, der hauptsächlich bei Jüngeren auftritt, ist das eine gravierende Problematik mit einer großen Spannbreite. Also es gibt Patienten, die haben extrem entzündete Zehen. Gerade Jugendliche werden dann häufig von den Müttern angeschleppt und haben selbst kaum Probleme. Und dann gibt es geringe klinische Ausprägungen. Also man sieht fast nichts, aber die Schmerzen sind extrem. Und genauso verhält sich es auch beim Rollnagel. Auch da kann es sein, dass man relativ viel sieht und der Patient hat keine Beeinträchtigung. Und umgekehrt, da gilt es halt individuell abzuwägen und dann zu überlegen, wie man am besten helfen kann.
Mhm. Bleiben wir erstmal noch beim Problemspektrum. An den Nägeln können auch Tumore auftreten, gut oder bösartige Wucherungen. Wie äußern sich die? Woran sind die zu erkennen? Was sind Warnzeichen?
Ja, bei den gutartigen Veränderungen, das habe ich eben schon anklingen lassen, da kann man ja zwischen schmerzhaft und schmerzlos oder schmerzarm unterscheiden. Das Gemeine bei den bösartigen Veränderungen ist häufig, dass sie vor allem ganz zu Beginn überhaupt keine Schmerzen oder Probleme machen. Das kann sich beispielsweise in einer strichförmigen Verfärbung äußern des Nagelbetts. Die kann entweder rötlich sein oder schwärzlich und dann hindeuten auf den gefürchteten schwarzen Hautkrebs. Aber nicht jeder Nagelstreifen ist gleich eine gefährliche, bösartige Veränderung oder ein Ursprung einer solchen Veränderung. Da gibt es verschiedene Bandbreiten und die gilt es eben abzuwägen und mit geeigneten Maßnahmen zu diagnostizieren.
Ich habe es zu Beginn der Sendung schon kurz erwähnt, Nagelprobleme können auch ja sozusagen als Begleiterscheinung anderer Erkrankungen auftreten, die nicht direkt die Nägel betreffen. Welche Zusammenhänge gibt es da zum Beispiel zu Diabetes, zu Schuppenflechte oder zur Nierenfunktion?
Ja, also es gibt eine Vielzahl von Hauterkrankungen, die mit charakteristischen Nagelveränderungen einhergehen können. Sie haben die Schuppenflechte genannt, das ist das Paradebeispiel. Da gibt es eine ganze Reihe von Verfärbungen oder Tüpfelbildungen oder auch vermehrte Verhornung unter dem Nagel, die dann auch mal mit einer Pilzerkrankung verwechselt werden kann. Und dann haben wir weitere Hauterkrankungen, die auch charakteristische Veränderungen machen, wie zum Beispiel der Lichenruber, auch Knötchenflechte genannt. Aber es gibt auch Veränderungen an den Haaren, also beispielsweise der kreisrunde Haarausfall. Und der kann sich auch in Veränderungen der Nägel äußern. Und die Bandbreite ist riesig. Also es gibt den schönen Spruch, die Wahrsager, die lesen die Zukunft aus den Händen. Ärzte und Ärztinnen, wenn sie entsprechend ausgebildet sind, können die Vergangenheit aus den Nägeln lesen. Und da kommt nochmal Ihre erste Frage zum Tragen, wie lange braucht es eigentlich, bis so ein Nagel wächst? Und es unterscheidet sich also an Finger- und Fußnägel. Fingernagel braucht ungefähr ein halbes Jahr, um komplett nachzuwachsen. Und bei den Großzehennägeln jetzt am Fuß, da kann es anderthalb, zwei Jahre dauern. Mit zunehmendem Alter dauert es auch länger. Das ist natürlich wichtig, ja, weil auch die Erwartung des Patienten bei einer Behandlung, auch aus ästhetischen Gründen häufig ist, ja, ich mache eine Creme drauf und dann wird es besser. Aber wir müssen das langsame Wachstum der Nagelplatte berücksichtigen.
Bleiben wir beim Thema Behandlung oder Therapie. Herr Nennoff, welche Behandlungsmöglichkeiten gibt es beim Nagelpilz?
Ja, Behandlung von Nagelpilz gab es früher eine Ansicht, die vielleicht nicht mehr gilt, denke ich, die überhaupt nicht mehr gilt, dass man bei Nagelpilz nichts machen kann. Das ist wirklich lange zurückliegend und ich denke, wir haben wirklich beste Therapiemöglichkeiten, um Patienten, die tatsächlich auch wirklich Nagelpilz haben, darunter leiden, erfolgreich zu behandeln, zu therapieren. Und da gibt es quasi ein Stufenschema, nach dem man geht, auch abhängig von dem Befallsgrad der Nägel, wie viele Nägel, wie viel Prozent der Oberfläche betroffen ist, letztlich auch so ein bisschen abhängig von welchem Erreger man hier spricht, der nachgewiesen worden ist. Und die erste Stufe der Therapie ist quasi die Reduzierung des pilzbefallenen Nagelmaterials. Das macht man heute nicht mehr so, dass man chirurgisch vorgeht. Das will ich also auch unbedingt hier nochmal erwähnen. Also die Nägel werden bitte nicht gezogen bei einer Nagelpilzinfektion. Das ist obsolet, wird aber im Einzelfall heute leider immer noch getan, sondern man hat andere Möglichkeiten mit Medikamenten, die man äußerlich aufträgt. 40% Harnstoff, Urea ist eine sehr bewährte Therapie zur Aufweichung des Nagels und dann letztlich mit Pfeilen abtragen. Und heute wurden schon die Podologinnen erwähnt, mit denen arbeite ich persönlich sehr eng zusammen, weil ich denke, das Abfräsen dieser pilzbefallenen Nagelanteile ist immens wichtig für den schnellen und erfolgreichen Verlauf der Therapie. Ja, gleichzeitig oder danach, je nachdem, das kann man so und so halten, nimmt man dann einen Nagellack, also eine Lösung, es ist schon Nagellack und der wirkt antimykotisch, also gegen die Pilze. Und das ist eine sehr wunderbare Entwicklung, die ganz gezielt dann auch wieder tatsächlich gegen eigentlich fast alle Pilzeerreger, die eine Rolle spielen, im Nagel wirksam ist. Und man muss natürlich wissen, dass der Nagellack sehr lange braucht und die Therapie sich lange hinzieht. Das kann ein halbes, dreiviertel, ein Jahr sein. Wir hatten ja gerade gehört, dass die Nägel auch so langsam nur wachsen. Und eins muss man vielleicht auch noch sagen, der Nagellack wirkt natürlich nur dann, wenn der Nagel nicht total vom Nagelpilz betroffen ist, also bei den leichteren und oberflächlicheren Formen, wenn man ihn alleine als Therapeutikum einsetzen würde.
Da werden sicher noch im Laufe der Sendung genauer auch auf die Therapieansätze bei Nagelpilz eingehen. Lassen Sie uns in den 2 Minuten bis zur ersten Nachrichtenpause auch noch kurz auf die Behandlungsansätze bei eingewachsenen Nägeln zum Beispiel schauen, Herr Löser. operative Verfahren oder Laserverfahren? Was kann da zum Einsatz kommen?
Ja, beim eingewachsenen Zehennagel muss man zunächst mal die Problematik analysieren und sich klar machen, was ist eigentlich das Problem? Warum kommt es zu einer Entzündung im Nagelwall? Und es besteht mittlerweile Einigkeit unter den Experten, dass das eine Reaktion ist auf die Nagelplatte, die seitlich reibt. Und der Körper wehrt sich dagegen mit einer Entzündungsreaktion, die unterschiedlich stark ausgeprägt sein kann. Und daraufhin ziehen dann die unterschiedlichen Therapien. Also manchmal reicht in Anfangsstadien eine komplette Entlastung, eine Anpassung des Schuhwerks. Und da ist ganz wichtig zu erwähnen, dass es nichts nutzt, wenn man breite Schuhe hat oder Schuhe, in denen die Zehen ausreichend Platz haben, sondern das nutzt alles nichts, wenn man dann enge Socken trägt. Ja, das spielt zusammen. Also mechanische Entlastung. Und die kann unterstützt werden durch unterschiedlichste Maßnahmen. Hier sind wieder die Podologen an vorderer Stelle gefragt, die also durch Tamponaden, durch Tapen und Anpassung des Schuhwerks hier schon mal fern irgendwelcher operativen Eingriffe nutzbringend und heilbringend wirken können. Wenn das alles nicht hilft, dann ist die Frage, ja, gibt es noch andere Möglichkeiten? Da gibt es eine Vielzahl von Überlegungen. Ja. Da wird also der Nagelrand, der wird geschient.
Herr Löser, Entschuldigung, wir laufen auf die Nachrichten zu. Vielzahl von Therapiemöglichkeiten, da setzen wir gleich im zweiten und dritten Teil der Sendung nochmal an. Die Sprechstunde heute mit dem Schwerpunktthema Erkrankungen der Fuß- und Fingernägel. Als Experten sind zugeschaltet Dr. Christoph Löser, leitender Oberarzt der Hautklinik und des Hauttumorzentrums am Klinikum Ludwigshafen. Und aus Leipzig ist zugeschaltet Dr. Pietro Nennoff, Facharzt für Labormedizin und Dermatologie und außerplanmäßiger Professor an der Universität Leipzig. Und wir haben bereits einige Anrufer in der Leitung. Der erste ist Herr Esbich aus Gößnitz. Guten Morgen, Herr Esbich.
Guten Morgen.
Bei Ihnen geht es um bestimmte Verformungen an den Fingernägeln.
Es sind, ich möchte bald sagen, es ist vielleicht ein ästhetisches Problem. Mich stört nur an diesen Nägeln, diese Rillen, die sich da gebildet haben, an fast allen Fingern. Die strahlenförmigen vom Nagelbett nach vorn, diese Rillen, die man auch spüren kann, wenn man dann drüber fährt mit dem anderen Fingernagel. Es ist alles Erhöhungen, die sich gebildet haben. Und da weiß ich nicht, was die Ursache ist.
Mhm. Vielen Dank für den Anruf. Herr Löser, die Frage würde ich gerne an Sie weiterreichen. Was für Ursachen können solche Rillen in den Fingernägeln haben?
Ja, der erste Schritt ist natürlich mal zu schauen, wie sieht es denn mit den Fußnägeln aus? Also handelt es sich um eine Problematik, die auf die Fingernägel begrenzt ist? Und dann ist auch entscheidend, wie genau das aussieht. Also jetzt kam ja Längsriffelung zutage bis zu einem, also zur Sprache bis zu einem gewissen Maße ist das natürlich auch ein Prozess, ein Reifungsprozess, sage ich mal, der uns allen blühen kann, mehr oder minder ausgeprägt. Wenn es sehr stark ausgeprägt ist, dann muss man sich schon anschauen, was könnten da für Gründe dahinter stecken.
Herr Esbich, vielen Dank für Ihren Anruf. Der nächste Anrufer, Hörer in der Leitung ist Herr Hildebrand aus der Nähe von Dresden. Guten Morgen, Herr Hildebrand.
Ja, guten Morgen.
Bei Ihnen geht es um eine Nagelbettentzündung oder um eine Verletzung am Nagelbett, ja.
Ja, und zwar ist das am linken Bein der kleine Zeh, ja. Ich habe ihn jetzt vor mir. Das geht seit über einem Jahr. Ich habe da mal linker Zeh, linker kleiner Zeh, in der rechten Ecke habe ich mal zu tief eingeschnitten irgendwie. Seitdem ist das ist der kleine Zeh rot, dick, mehr oder weniger, das wechselt. Ich habe alles Mögliche bisher versucht, also mit Desinfektionsgel behandelt und eine Babywundcreme drauf gemacht, immer mal, ja. Es hat bisher nicht geholfen. Ja, das ist schon ein Jahr. Und wenn ich bestimmte Schuhe anziehe, schwillt er dann besonders an und ist besonders rot. Eiter war bisher noch nicht drin.
Herr Hildebrand, vielen Dank für die Schilderung. Auch eine Frage für Herrn Löser, denke ich. Da geht es ja um eine Nagelbettentzündung bzw. einen falsch geschnittenen Nagel. Wie schätzen Sie das ein, Herr Löser?
Ja, so wie das klingt, wächst Nagelsubstanz seitlich ein, der Körper reagiert darauf und das Ganze ist verschärft, wenn entsprechendes Schuhwerk getragen wird. Also entscheidend wird hier eine Entlastung sein und manchmal hilft tatsächlich, dass man in einem minimalinvasiven Eingriff nur seitlich diesen Sporn, der da sitzt, dauerhaft entfernt.
Da können wir vielleicht anschließen. Wir haben ja vor der Nachrichtenpause im ersten Teil der Sendung eben unterbrechen müssen, als Sie auf die unterschiedlichen Therapieoptionen bei Nagelbettentzündung, bei eingewachsenen Nägeln zu sprechen kommen wollten. Vielleicht können wir das an dieser Stelle noch mal etwas aufrollen. Sie haben jetzt gerade operative Eingriffsmöglichkeiten genannt. Wie genau geht man da vor?
Ja, also ich bin ja so ein Verfechter der minimalinvasiven Nagelchirurgie und wir machen in der Deutschen Gesellschaft für Dermatochirurgie und auch international viele Fortbildungen zu diesem Thema, dass es nicht erforderlich ist. Das klang ja auch vorhin schon beim Herrn Kollegen Nennhoff an, dass das Entfernen, das gewaltsame Entfernen der Nagelplatte ein Verfahren ist, was nicht nur bei der Pilzbehandlung keinen Platz mehr hat, sondern auch beim eingewachsenen Zehennagel keine Behandlung ist. Das kann man alles heutzutage zugunsten minimalinvasiver, zielgerechter Verfahren vermeiden.
Und ja. Ja, Entschuldigung, nee,
reden Sie. Ja, und das Problem ist ja, viele chirurgische Verfahren, damit bekämpft man entweder den Nagelwall oder die Nagelplatte. Und auf teils massive Weise, das ist stellenweise überliefert durch die Historie, da wird sehr, sehr aggressiv gearbeitet und das hat mitunter auch Therapieerfolge, ist aber häufig erkauft durch eine starke Einschränkung in der Zeit nach der Operation. Und wenn man sich die Pathologie genau anschaut und dann ganz zielgerichtet behandelt, kann man diese robusten, rustikalen Verfahren heute in aller Regel vermeiden.
Wir haben eben auch ganz kurz das Stichwort Laserbehandlung schon genannt. Wie schätzen Sie da die Behandlungsmöglichkeiten ein, beziehungsweise wann kann und sollte eine Laserbehandlung bei eingewachsenen Nägeln zum Einsatz kommen?
Ja, Laser ist ein modernes Verfahren, da wird mit Licht auf unterschiedlich sensible Gewebe hingewirkt und im chirurgischen Zusammenhang geht es darum, dass man Gewebe destruiert, also zerstört. Das kann man mit dem Laser erreichen, das geht aber genauso gut mit anderen Verfahren. Ich persönlich bin bei der Behandlung der Nägel nicht auf den Laser angewiesen, aber es gibt durchaus Kollegen, die da hohe Kunstfertigkeit besitzen und gute Erfolge zeitigen. Also letztlich geht es darum, dass man sich überlegt, was ist die Ausgangsstruktur der Problematik im Falle des Anrufers aus Dresden jetzt möglicherweise die seitliche Wachstumszone. Wir bezeichnen das als Matrixhorn oder seitliche Matrixwurzel und die kann man gezielt behandeln, unter Umständen auch mit Laser, nachdem dieses kleine Nagelstückchen, was ihn da quält, entfernt wurde. Das geht aber genauso gut durch eine Chemokaustik. Hier ist das Phenol zu nennen, was hier noch eine Ausnahmeindikation hat, eine Ausnahmeerlaubnis, dass man das da segensbringend anwenden kann oder mittels einer sehr kleinen Operation.
Mhm. An der Stelle nochmal vielen Dank für den Anruf und das Aufbringen des Themas an Herrn Hildebrand aus der Nähe von Dresden. Herr Nennhoff, uns haben auch per Mail mehrere Fragen zum Thema Therapie bei Nagelpilzerkrankungen erreicht. Zum Beispiel ganz konkrete Fragen, hilft es Teebaumöl oder auch Bienenharz gegen Nagelpilzerkrankungen einzusetzen?
Gut, das ist eine häufige Frage von Patienten. Es gibt eine gewisse Wirksamkeit von Teebaumöl, auch anderen Naturprodukten gegenüber den Erregern, also Nagelpilzen. Und das kann man im Labor nachweisen, das haben wir sogar selbst getan. Wobei die Wirksamkeit am Nagel selbst ist eben nicht so sehr überzeugend. Ja? Ich würde das eher als begleitende Therapie-Option auch ansehen. Ich habe nichts dagegen, ja, aber ich würde denken, das reicht oft alleine nicht aus, sondern man muss eben dann wirklich antipilzwirksame Medikamente wie die Nagellack, den ich vorhin erwähnt hatte, und dann fast immer auch, letztlich kommt die Patienten sehr spät. Wir müssen sehen, dass wir dann die Nagelpilzinfektion noch behandeln können. Und das geht dann letztlich nur mit Tabletten oder mit Kapseln. Da kommt man also leider oft nicht dran vorbei. Ist aber auch überhaupt kein Problem, weil die Medikamente sicher sind und eine sehr gute Wirksamkeit haben, wenn man sie lange genug entsprechend den Therapieschemata, die jetzt auch standardisiert vorhanden sind. Wir haben gerade die Leitlinie für die Nagelpilzinfektionen fertiggestellt. Die ist bald verfügbar, dann als Grundlage nutzt.
Das heißt, in den meisten Fällen reicht Nagellack allein nicht aus, dann müssen auch Medikamente eingenommen werden?
Ganz richtig. Ja, also es ist wirklich so, gerade die Patienten, die wir dann in der dermatologischen Praxis sehen, die kommen ja letztlich schon nach einem längeren Leidensweg zu uns, weil einfach diverse Dinge nicht ausreichend gewirkt haben. Und dann muss man dann gemeinsam besprechen, ob man nicht doch eine Zeit lang, ein Vierteljahr oder ein halbes Jahr, ein Medikament dazu nimmt als Tablette, als Kapsel. Das kann man teilweise sogar sehr, sehr schonend mit einer niedrigen Dosierung durchführen. Gerade auch bei älteren Patienten, Patienten, die andere Medikamente gleichzeitig einnehmen. Also man braucht da keine Ängste haben und die Wirksamkeit ist da.
In der Sprechstunde im Deutschlandfunk geht es heute um das Thema Erkrankungen der Fuß- und Fingernägel. Als Experten dafür zugeschaltet sind aus Mannheim Dr. Christoph Löser vom Klinikum Ludwigshafen und aus Leipzig Dr. Pietro Nennoff, Facharzt für Labormedizin und Dermatologie und außerplanmäßiger Professor an der Universität Leipzig. Und an dieser Stelle schauen wir, wie am Anfang der Sendung schon angekündigt, auf die Rolle der Podologie. Die beschäftigt sich mit krankhaften Veränderungen der Füße, an der Haut, aber auch an den Fußnägeln. Anders als bei der kosmetischen Fußpflege sollen podologische Behandlungen Beschwerden lindern und Schäden an den Füßen vorbeugen, zum Beispiel auch Fußproblemen als Folge von Erkrankungen wie Diabetes oder Rheuma. Über das Thema habe ich vor der Sendung mit Ruth Tränkler gesprochen. Sie ist Präsidentin des Deutschen Verbandes für Podologie, einer von mehreren podologischen Verbänden in Deutschland. Und meine erste Frage war, welches Aufgabenspektrum haben Podologinnen und Podologen?
Podologen sind medizinische Fußpfleger, das heißt, sie übernehmen die medizinischen Arbeiten am kranken Fuß. Im Gegensatz zu den sogenannten oder sich nennenden Leuten, die medizinische Fußpflege betreiben, die dürfen also nicht medizinisch arbeiten und auch nicht am kranken Fuß. Der Podologe arbeitet zum Beispiel beim Diabetiker mit seinen Nerven und Durchblutungsstörungen, beseitigt der Hühneraugen eingewachsene Nägel, unterstützt bei Fußpilztherapie und so weiter.
Das geht schon in die Richtung der nächsten Frage. Was umfasst die podologische Ausbildung und wer darf diese Berufsbezeichnung letztendlich tragen?
Die Berufsbezeichnung darf jeder tragen, der diese Ausbildung durchlaufen hat und die letztendlich staatliche Prüfung zum Podologen oder zur Podologin erfolgreich absolviert hat. Und die Ausbildung ist derzeit noch 2 Jahre und ist also sehr breit gefächert in Theorie und Praxis von Anatomie, Orthopädie. Also geht sehr in den medizinischen Bereich rein und auch einfach das medizinische Arbeiten am Fuß wird unterrichtet.
Wann, in welchen Fällen kommt eine podologische Behandlung in Frage?
Generell immer dann, wenn eine medizinische Notwendigkeit einer Behandlung am Fuß besteht. Wenn Schmerzen sind oder ja, wie zum Beispiel bei der Fußpilzerkrankung oder bei der Nagelmykose, wenn es medizinisch notwendig ist, dass der Fuß behandelt wird. Es ist immer so, dass der Patient eine Verordnung vom Arzt braucht, außer der Podologe hat den Heilpraktiker oder den sektoralen Heilpraktiker. Ansonsten kommt der Patient zu uns entweder mit einem Privatrezept oder aber, wenn er eine Nervenstörung hat, mit einer Heilmittelverordnung, wo es dann die Krankenkasse auch bezahlt.
Thema der Sendung sind ja Erkrankungen der Nägel. Das haben Sie jetzt an einigen Stellen auch schon angesprochen. Wie werden denn Zehennägel in der Podologie behandelt? Welche Möglichkeiten gibt es da?
Das Erste, was der Podologe macht, ist einfach ein Sichtbefund vom Nagel. Wir haben ja die Augen, wir haben auch die Nase. Es kann auch durchaus mal ein Nagel riechen, Stichwort Mykose. Dein Nagel kann ganz verschieden aussehen. Der kann dick sein, der kann dünn sein, der kann verfärbt sein, der kann Einkerbungen haben, der kann rissig sein, der kann schön glatt sein, der kann dünn und scharf sein. Und je nachdem, wie der Nagel auch aus dem Nagelbett kommt, ist, ob das Nagelbett ausreichend breit ist, ob es sich verschmälert, wird der Nagel ganz individuell geschnitten. Es wird auch der Nagelrand ist bearbeitet, also Verhornungen entfernt. Es wird geschaut, ob der Nagel eben eindrückt oder einwachst. Da kann man dann eben auch ein bisschen polstern und tamponieren. Also generell ist seine Behandlung sehr individuell. Je nach Nagelwachstum findet so eine Behandlung alle 4 bis 6 Wochen statt. Je jünger der Patient ist, je besser die Durchblutung ist, desto schneller wächst der Nagel. Da geht dann die Tendenz eher gegen die 4 Wochen. Je älter ein Patient ist, je dicker der Nagel ist, desto langsamer wächst der Nagel, dann geht es schon einmal auf 5 oder 6 Wochen hin. Generell ist es so, dass man nicht sagt, man geht einmal oder zweimal zum Podologen und dann ist es gut. Es ist wie beim Friseur. Das ist an und für sich eine lebenslange Geschichte. So wie die Haare wachsen, wachsen die Nägel auch. Und da braucht man einfach dann die Behandlung auf Dauer.
Sie haben eben auch das Stichwort Diabetes schon genannt. Wieso müssen gerade Menschen mit Diabetes besonders auf Fuß- und Nagelpflege achten?
Diabetiker leiden ja an einer Stoffwechselstörung und aufgrund dieser Stoffwechselstörung entwickeln viele Diabetiker ein diabetisches Fußsyndrom, das einhergeht mit einer Polyneuropathie. Das heißt, es ist eine Nervenstörung am Fuß und diese Leute können Schmerzen nicht mehr richtig wahrnehmen. Und wenn sich die Nägel selber pflegen oder Hornhaut entfernen, merken die nicht, wenn sie sich schneiden. Und das Problem ist, dass dann eine Wunde am Fuß ist, die nicht beachtet wird, wo dann Keime hinzukommen können und wo es dann richtig böse ausgehen kann. Und deshalb kriegen die Diabetiker das bezahlt. Und oberste Priorität ist einfach nicht verletzen.
Wie sieht dann konkret die podologische Behandlung aus am diabetischen Fuß?
Die podologische Behandlung sieht beim Diabetiker im Prinzip nicht anders aus als bei einem Nicht-Diabetiker. Die wird immer sorgfältig und fachgerecht durchgeführt. Aber das Besondere am Podologen ist einfach, dass wir ja ganz sterile Instrumente haben. Wir haben ja unheimliche Auflagen an Hygiene. Das kann man zu Hause gar nicht bringen. Da hat man die Nagelschere, das ist eine Familienschere. Und wenn es dumm kommt, wird dem Hund auch noch die Kralle geschnitten damit. Unsere Instrumente sind sterilisiert, aufbereitet, eingeschweißt und jeder bekommt ein frisches Besteck, sodass da schon die Übertragung von Keimen ausgeschlossen werden kann. Es ist der ganze Podologe mit Handschuhen, Mundschutz, mit Arbeitskleidung einfach auch hygienisch in der Behandlung. Und es werden auch die ganzen Geräte, Stühle und alles nach jeder Behandlung frisch abdesinfiziert. Und natürlich ist es auch das Fachwissen, dass man einen Nagel nicht zu kurz schneidet, dass man einfach weiß, was man tut.
Beim diabetischen Fußsyndrom, das Sie ja gerade beschrieben haben, kommen auch Nagelkorrekturspangen zum Einsatz. Was genau steckt dahinter?
Eine Nagelkorrekturspange dient dazu, einen eingewachsenen Nagel wieder sanft so zu korrigieren, dass der nicht mehr nach unten ins Nagelbett wächst, sondern wieder breit und flach nach oben kommt. Das kann, gibt's ganz verschiedene Arten von Nagelkorrekturspangen. Also wir lernen das in vielen Stunden Ausbildung. Da gibt's vor allen Dingen einmal die Drahtspangen, einteilige und mehrteilige Drahtspangen. Es gibt aber auch verschiedene Klebespangen. Also da muss man wirklich auch individuell entscheiden, was ein Patient bekommt, was ihm gerade gut tut. Ziel ist es, eine Operation zu vermeiden und das gelingt in den allermeisten Fällen.
Die podologische Therapie mithilfe von Nagelkorrekturspangen, die kann laut gemeinsamem Bundesausschuss jetzt ab dem 1. Juli 2022 verordnet werden. Was bedeutet das für die Patientinnen und Patienten?
Das war ja lange Zeit eine Grauzone, die wurde zwar übernommen, also das war immer laut Heilmittelrichtlinien eine Sache des Arztes, die Ärzte haben es aber nicht gemacht. Gemacht haben es die Podologen, das heißt, die Ärzte haben es verschrieben und die Kasse haben es dann kulanterweise erstattet, was aber rechtlich nicht in Ordnung war. Und jetzt haben wir das rechtlich in trockene Tücher gepackt, das heißt, laut Heilmittelrichtlinie darf der Podologe die Spange machen und der Patient bekommt sie, die Behandlung bezahlt, wenn er zum Podologen geht.
Podologische Behandlung bei Nagelerkrankungen. Informationen und Einschätzungen dazu waren das von Ruth Tränkler, der Präsidentin des Deutschen Verbandes für Podologie. Zum heutigen Schwerpunktthema Erkrankung der Fuß- und Fingernägel haben wir zwei Experten eingeladen. Zugeschaltet aus Mannheim Dr. Christoph Löser, leitender Oberarzt der Hautklinik und des Hauttumorzentrums am Klinikum Ludwigshafen. Und aus Leipzig Dr. Pietro Nennoff, Facharzt für Labormedizin und Dermatologie und außerplanmäßiger Professor an der Universität Leipzig. Herr Löser und Herr Nennoff, Sie sind beide auch an der Ausbildung von Podologinnen und Podologen beteiligt. Dazu haben wir jetzt gerade das Interview gehört. Was sind dabei die wichtigsten Elemente aus Ihrer klinischen Sicht? Fangen wir vielleicht mal mit Ihnen an, Herr Löser.
Ja, es ist wichtig, dass die Podologen eine Möglichkeit haben, die Breite der Dermatologie kennenzulernen, weil sie ja den Fuß in Gänze sehen und dort auch bedenkliche oder bösartige Veränderungen auffallen können und deswegen durchlaufen bei uns die Podologen ein zweiwöchiges Praktikum. Es wird also von individuellen Schulen angefragt und außerdem gibt es eine umfangreichere Einführungsveranstaltung für diese Praktikanten und die Resonanz ist sehr gut.
Herr Nennoff, mögen Sie noch etwas ergänzen? Sie sind ja auch an der Ausbildung von Podologen
beteiligt. Genau, ich bin direkt an der staatlichen Berufsschule für Podologie hier in Leipzig tätig, als in der Ausbildung Dermatologie schon seit vielen Jahren. Und ich sehe, das ist ein immenses Interesse der Auszubildenden, aber gleichzeitig auch von den Podologen, die bereits im Beruf stehen an der Dermatologie. Und ein wichtiges, wirklich einfach, weil es einfach zahlenmäßig so bedeutsam ist, ein wichtiges Thema ist der Nagelpilz. Ein anderes wichtiges Thema ist eben Nagelpilz plus diabetisches Fußsyndrom und diese Allianz, die ist eigentlich unheilig, also das muss ich einfach nochmal sagen, Diabetes plus Nagelpilzinfektion und dann daraus resultiert ein hohes Risiko für Komplikationen bei Patienten mit Diabetes, mit eben diesen Ulzerationen, die auftreten beim diabetischen Fußsyndrom. Und deshalb, das ist der absolute Schwerpunkt, der bei dieser Ausbildung auch gesetzt wird. Und das muss man einfach hier nochmal sagen. Und was ich auch noch hervorheben möchte von den Podologinnen, ist, dass sie ein großes Interesse an den und in Kenntnis auch haben, quasi an der Erkennung von Nagelpilzinfektionen und mittlerweile sogar so weit gehen, dass sie die Diagnostik auch in ihre eigenen Hände genommen haben, was vielleicht nicht ganz so gut ist, mit Blick auf die Ärzte, die das ja eigentlich in ihren Praxen durchführen sollten, also Präparatkultur, PCR zum Nachweis der Nagelpilzerreger, wenn das eben da nicht passiert, dann übernehmen das heute auch immer mehr und mehr die Podologen. Das finde ich wirklich bemerkenswert und wichtig.
Das führt noch zu meiner nächsten Frage. Wann überweisen Sie eine Patientin, einen Patienten an eine podologische Behandlung und wann sollte im umgekehrten Fall wieder die Ärztin oder der Arzt konsultiert werden, wenn die medizinische Fußpflege nicht zum gewünschten Erfolg führt oder wenn dabei eben bestimmte Probleme auftauchen?
Also für mich ist es jetzt tatsächlich so, dass ich bei Nagelpilz, Verdacht auf Nagelpilzinfektionen oder Verhornungen an den Nägeln dann natürlich ganz gerne die Hilfe der Podologinnen in Anspruch nehme. Ich hatte es vorhin erwähnt, es geht um die Reduktion von pilzbefallenem Nagelmaterial. Das geht am besten mit der Fräse und in bestimmten Abständen dann immer wieder. Die Grenzen der Behandlung sind eben da, wo dann wirklich Krankheiten auftreten mit Entzündungen. Wir haben es vorhin gehört, diese Nagelbettentzündung bei dem Patienten aus, Patienten aus Dresden, da sollte man dann wirklich auch die Dermatologinnen und Dermatologen mit einbeziehen, dass man auch mal einen Abstrich entnimmt, dass man auch gezielt oder vielleicht auch innerlich behandelt mit Antibiotika, was auch immer. Und ich denke aber, diese Grenzen, die sind den staatlich geprüften Podologen und Podologinnen sehr gut bewusst und das klappt eigentlich wunderbar, würde ich sagen.
Herr Löser, dann in dem Fragenkomplex noch an Sie die Frage, was kann man denn tun, um sozusagen eine lange podologische Behandlung von vornherein zu vermeiden? Und da ganz zuvorderst das Thema, wie schneide ich die Nägel richtig, damit es da eben nicht zu Problemen kommt und ich unter Umständen dann jahrelang mir professionelle Hilfe dabei holen muss?
Ja, das ist natürlich ein Zusammenkommen verschiedener Faktoren, was letztlich zu einer podologischen Behandlung führen kann. Ja, auch den Diabetes können Sie mitunter ja nicht verhindern. Sie können aber zur Hygiene der Füße beitragen und der Hände im Übrigen auch. Und einmal gibt es die Fingerspitzenregel, also die Länge des Nagels am Finger sollte eigentlich die Fingerkuppe nicht überragen. Mhm. Wenn Sie sich dann natürlich mal umschauen, auch in Nagelstudios und in der Öffentlichkeit, das ist mitunter ein Problem. Dann haben Sie natürlich eine starke Hebelwirkung des Nagels auf das Nagelbett. Bei den Füßen sieht es so aus, dass das berühmte seitliche Einschneiden zu erheblichen Problemen führen kann. Die sollen eigentlich nur am Ende des Nagels gekürzt werden. Und wer das kombiniert mit einer Hygiene, eigentlich dem Standard, den man erwartet, also auch eine Nagelschere für jeden Beteiligten und nicht noch für den Hund, wie wir es gehört haben, dann ist man sicher auf dem richtigen Weg.
Jetzt haben wir eine weitere Anruferin in der Leitung, Frau Kasuke aus Prenzlau. Guten Morgen, Frau Kasuke. Bei Ihnen geht es um das Thema Nagelpilz.
Ja, also ich habe seit langem Nagelpilz und auch jetzt am 28. April einen eingewachsenen Nagel, der so schlimm war, dass ich den Zeh gar nicht berühren konnte. Der wurde von der Podologin, dieser eingewachsene Nagel wurde entfernt und danach hatte ich solche Schmerzen. Der Nagel war vereitert und der ganze Fuß war dick. Ich bin dann nochmal hin, die Podologin hat dann nochmal Eiter entfernt und ich hatte solche Probleme, dass auch alle meine Leute hier gesagt haben, geh doch nochmal zum Chirurgen. Dort bin ich hin, der hat gesagt, da gibt es nur eine Möglichkeit, den Nagel ziehen. Ich sag, was? Ja, es ist passiert Und jetzt war ich anschließend zur normalen podologischen Behandlung und die war entsetzt. Der Arzt sagte aber noch, ich sollte mir, damit der Nagel gerade rauswächst, eine Spange von der Podologin machen lassen. Und die sagt, der Doktor hat das versaut sozusagen und das soll er jetzt alleine machen. Die war empört und hat sich an den Kopf gefasst. Sie haben das ja bestätigt, dass das Nagelziehen eigentlich nicht die richtige Methode ist. So, was soll ich jetzt tun? Sie sagte auch, also der Doktor meinte, wenn der Nagel wieder rauswächst, wird er auf jeden Fall ohne Nagelpilz sein. Und sie sagt, das ist nicht richtig, der Nagel wird ganz und gar breit oder gewölbt oder nicht glatt sein. So, was soll ich jetzt tun?
Ja. Frau Kasuke, ja, vielen Dank erstmal für diese Schilderung. Wir können natürlich hier keine Ferndiagnose leisten, aber ich gebe die Frage gerne weiter an Herrn Nennoff. Wie schätzen Sie das nach dieser Schilderung ein? Auch das Zusammenspiel zwischen Arzt und Podologin?
Gut, das war jetzt vielleicht nicht ganz perfekt, Frau Kasuka. Also ich denke, es sind zwei verschiedene Sachen. Einerseits ist es diese akute Entzündung und Infektion. Das sind dann eben meistens Bakterien. Und da wäre es tatsächlich gut, dann doch mal einen Abstrich zu entnehmen, zu schauen, wie stark und welche Bakterien sind nachweisbar, dass man auch gezielt äußerlich und innerlich was dagegen tun kann. Es gibt antibiotische Cremes, die bei diesen Entzündungen, die Sie geschildert haben, einsetzen sollte. Und man kann eben auch mal innerlich kurzzeitig ein Antibiotikum geben. Es klang mir fast so, als ob das notwendig gewesen wäre bei Ihnen. Und die andere Frage ist natürlich der Nagelpilz. Und da ist dann für mich, drängt sich jetzt wirklich auf, ist es denn wirklich tatsächlich Nagelpilz? Ist es jemals nachgewiesen worden im Labor, in der welcher Praxis auch immer dann Material entnommen worden ist, um zu sagen, tatsächlich Nagelpilz ja, und dann wird eben auch der Nagelpilz behandelt, weil der ist möglicherweise, also ein Pilz-Nagel-Veränderungen, die wir vorhin geschildert haben, die führen eben manchmal auch dazu, dass dann der Nagel einwächst und diese Nagelbettentzündung sekundär entsteht. Also schon sehr komplex.
Das ist der Fall gewesen. Dass ich Nagelpilz habe, ich habe hier dieses Zeug genommen und was weiß ich.
Äußerlich. Haben Sie auch innerlich behandelt?
Nein, habe ich nicht. Und der Nagel war ja auch nur also zur Hälfte gelöst. Da konnte man ja drunter fahren. Es ist ja dann so weiß und das war Nagelpilz.
Ich würde wirklich aus der Entfernung jetzt natürlich schwierig zu sagen, empfehlen, wenn es Nagelpilz ist, der ist nachgewiesen, gesichert, dann sollte man konsequent behandeln, um eben diesen unheiligen, diese Komplikation zu vermeiden. Und das heißt, da müssen Sie dann noch eine Zeit lang Tabletten nehmen. Und das macht am besten eine Dermatologin, ein Dermatologe. Der kann das quasi übernehmen, die Behandlung. Und dann wird letztlich dann auch Ruhe einziehen.
Frau Kasuke, vielen Dank für diese ausführliche Schilderung. Herr Nennoff, ich würde da gerade gerne eine Frage anschließen, die uns zum Thema Pilzdiagnostik per Mail erreicht hat, und zwar von einer Hausärztin. Sie fragt, ist es sinnvoll, bei Diagnoseunsicherheit Nagelmaterial zur Diagnostik zu entnehmen? Wenn ja, wie und von welchem Nagelbereich?
Das ist eine sehr schöne Frage für mich. Und na, unbedingt, unbedingt. Das Problem ist, wir haben Patienten, bei denen man denkt, sie haben Nagelpilzinfektion und die werden behandelt, ohne dass jemals eine Diagnostik erfolgt ist. Und diese Patienten haben in 50% der Fälle keine Nagelpilzinfektion. Das heißt, es wird falsch, in die falsche Richtung, falsch über einen langen Zeitraum auch behandelt, äußerlich und manchmal sogar innerlich. Das heißt, es sollte in jedem Fall, wenn Verdacht besteht auf Nagelpilz, eine Diagnostik erfolgen. Also einfach Material abnehmen mit dem Skalpell, mit dem scharfen Löffel, mit der Fräse. Und das geht ins entsprechende Labor und dort wird dann mit sehr guten Methoden, also mikroskopisch, ich habe es vorhin schon gesagt, kulturell und heute eben auch mit PCR, das bieten nicht alle Labore an, wir haben sehr viel Erfahrung damit. Also es gibt wirklich beste Methoden, um mit einer hohen Empfindlichkeit den Nagelpilz nachzuweisen. Dann ist man auch auf der sicheren Seite, wenn man als Hausärztin behandelt und dann eben meinetwegen auch innerlich behandelt. Ja, es ist ja letztlich auch eine juristische Frage, wenn ich jemandem Tabletten gebe, dass die Diagnose sicher ist, ja, und nachgewiesen ist. So läuft das normalerweise ab, ja.
Am Telefon ist jetzt Frau Debler aus Ditzingen. Guten Morgen, Frau Debler. Bei Ihnen geht es um Probleme mit den Fingernägeln.
Ja, genau. Deshalb hatte ich angerufen, weil das Thema so noch gar nicht angesprochen war in Ihrer Sendung. Und zwar habe ich das Problem seit etwa einem halben Jahr, dass meine Fingernägel, mittlerweile sind alle betroffen, sich spalten, und zwar nicht längs, sondern quer, dass die ja, schichtweise sich spalten, kann ich sagen. Und das wird immer dünner und es reißt dann natürlich ein und ich kann schon kaum noch etwas greifen, weil die Fingernägel derartig kurz sind. Woran kann das liegen, dass das sich so innerhalb einer kurzen Zeit und ganz plötzlich entwickelt hat? Was kann wohl dahinter stecken?
Vielen Dank für die Frage, Frau Debler. Gebe ich weiter an Herrn Dr. Löser.
Ja, wie es im individuellen Fall aussieht, lässt sich immer schwer beurteilen aus der Ferne, aber häufig sind Gründe für das Auftreten dieser Aufspaltung eine mechanische Belastung und eine Belastung durch chemische Einflüsse, sei es auch nur Wasser, also häufiges Händewaschen, Desinfizieren, Kontakt mit Seifen und Ähnlichem. Und dann ist natürlich die Frage, wie werden die Nägel eigentlich gekürzt? Und dann hört man häufig, dass gefeilt wird. Und das Feilen führt aber wiederum zu einem Quertrauma. Deswegen ist eine Empfehlung, die häufig eine Verbesserung bringen kann, dass die Nägel aufgeweicht werden, also durch Duschen beispielsweise oder durch ein kurzes Fingerbad und dann einmal mit der Schere abgeschnitten, dann hat man das geringste mechanische Trauma auf die Nagelplatte.
Frau Debler, haben Sie noch eine Nachfrage?
Sie haben recht, feilen tue ich, aber das tue ich seit Jahrzehnten. Und dass das plötzlich eben diese Veränderung gibt, das hat mich sehr irritiert.
Darf ich noch was dazu sagen?
Ja, Herr Nenow, gerne.
Also ich würde dann trotzdem, also neben diesen äußeren Faktoren, die gerade genannt worden sind, das ist das Wichtigste auf jeden Fall. Aber es gibt im Einzelfall auch tatsächlich mal innere Erkrankungen. Schilddrüse ist meinetwegen ganz wichtig. Oder Mangelerscheinungen wie Eisenmangel, auf die man einfach jetzt mal schauen sollte, also mal eine Blutuntersuchung durchführen. Eine Anämie und also Blutarmut und dass man einfach das ausschließt als potenzielle Ursache für diese sehr, sehr häufigen brüchigen Nägel. Ja, die sehen wir wirklich sehr, sehr häufig. Und da muss man einfach auch mal ein bisschen mehr Diagnostik auch durchführen.
Ja, das ist völlig korrekt und sinnvoll ist natürlich, dass man sich auch die Fußnägel anschaut, weil wenn beide betroffen sind, dann ist es eher ein Hinweis darauf, dass es nicht nur äußerliche Einflüsse sind. Also das ist ganz korrekt. Das muss man selbstverständlich beachten. Wenn man das aber ausgeschlossen hat, sind es doch häufig mechanische Einflüsse. Und das Feilen wird unterschätzt, auch wenn es jahrelang gemacht wurde. Dann kommen Zusatzfaktoren hinzu und dann kann man mit relativ einfachen Maßnahmen, vorausgesetzt, man hat jetzt Spurenelemente etc., diese Dinge abgeklärt, da segensreich wirken.
Frau Debler, vielen Dank für die Frage. Uns haben auch viele Fragen per Mail erreicht. Da würde ich jetzt gerne noch ein, zwei vorlesen. Eine Hörerin schreibt, meine Tochter, 13 Jahre alt, hat eigentlich seit früher Kindheit brüchige und abblätternde Fußnägel. Die obere Schicht der Nägel scheint längs aufzubrechen und sich an diesen Bruchstellen zum Teil abzulösen. Ist das nur ein kosmetisches Problem? Welche Ursachen, Klammer auf, genetische, Fragezeichen, der Vater hat ähnliche Fußnägel, kann das haben und was lässt sich tun? Herr Löser, vielleicht.
Ja, die Frage ist, sind nur die Großzehennägel betroffen? Da ist es ja relativ häufig, wenn alle Nägel betroffen sind, dann muss man sich immer den ganzen Menschen anschauen, wie das auch schon anklang. Wenn der Vater auch isoliert betroffen ist, dann gibt es vielleicht familiäre Gründe. Und ja, ob es jetzt eine Krankheit ist, ja, also wenn keine Beschwerden damit verbunden sind, ist es schon mal gut.
Mhm. Herr Nenow, die nächste Frage per Mail an Sie. Ein Hörer schreibt, ich werde von verschiedenen Ärzten seit 2012 gegen Nagelpilz am Fuß behandelt. Laser, Lack, Pilzspray, zunächst Terbinafin, danach Fluconazol. Der abschließende Erfolg hat sich bislang nicht eingestellt. Habe ich noch eine Chance? Fragezeichen.
Ja, das ist ein sehr typischer Leidensweg, leider, muss man sagen. Und die Therapie ist oft nicht konsequent bis zum Ende vielleicht durchgeführt worden, aus verschiedenen Gründen. Wir gehen jetzt dazu über momentan, dass wir sagen, wir müssen lange Zeit behandeln und dürfen erst dann aufhören mit der gerade innerlichen Therapie bei Nagelpilz, wenn der Erreger überhaupt nicht mehr nachweisbar ist, auch nicht mehr mit PCR nachweisbar ist. Und dann gibt es wahrscheinlich weniger bis gar keine Rückfälle, also Rezidive.
Jetzt haben wir noch 30 Sekunden bis zu den Nachrichten. Vielleicht können Sie noch kurz sagen, wie...
Achso, vielleicht darf ich auch noch ganz kurz was sagen, weil das nicht so zur Sprache kam. Es gibt bösartige Veränderungen an den Nägeln, die sich insbesondere durch eine dunkle Nagelstreifung äußern können. Und das ist abklärungsbedürftig beim Dermatologen und Dermatologin. Nur, dass wir das nicht übersehen, nachdem wir jetzt so viel über den wichtigen Pilz gesprochen haben.
Nehmen wir das als Schlusswort, Herr Nennhoff. Ich hoffe, Sie sind auch einverstanden. Das,
na, unbedingt,
war, das war die Sprechstunde heute zum Schwerpunktthema Erkrankung der Fuß- und Fingernägel. Als Experten zugeschaltet waren Dr. Christoph Löser, leitender Oberarzt der Hautklinik und des Hauttumorzentrums am Klinikum Ludwigshafen und Dr. Pietro Nennhoff, Facharzt für Labormedizin und Dermatologie mit Schwerpunkt Mikrobiologie und Pilzinfektionen und außerplanmäßiger Professor an der Uni Leipzig. Danke an Sie beiden, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
Sehr gerne. Ja,
vielen Dank.
Dankeschön. Wiedersehen. Mein Name ist Lennart Pyritz. Danke fürs Zuhören und bis bald.